Today's proposal sets a trajectory that is fully in line, and I would like to underline it, fully in line with the EU's 2040 climate goals, the 90% that we have set before. So that makes it truly ambitious, yet it rewards investments that have been made.
Die EU will ihr zentrales Klimaschutzinstrument, den europäischen Emissionshandel, reformieren. Die Industrie soll zum Beispiel noch länger kostenlose CO2-Verschmutzungsrechte bekommen. Ihre Klimaziele für die nächsten Jahre soll die EU trotzdem erreichen, wie Klimakommissar Wopke Hoekstra sagte. Passt das wirklich zusammen? Wir gucken uns in dieser Folge an, wie das funktionieren soll. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 24. Juli 2026 und das sind heute unsere Themen. Das Bundeswirtschaftsministerium will die Förderung von Ökostromanlagen reformieren. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich am Anfang an. Dann geht es um die Pläne der EU-Kommission zur Reform des europäischen Emissionshandels. Wir schauen, was die Kommission konkret vorschlägt und ob das dem Klimaschutz hilft. Und zum Schluss reden wir über Korallenriffe und wie der Klimawandel diesen Ökosystemen zusetzt. Am vergangenen Freitag hat das Bundeswirtschaftsministerium einen Referentenentwurf über das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, und ein Netzpaket vorgelegt. Ja, auf diesen Gesetzentwurf wurde ja lange gewartet. Bereits im Frühjahr ist ein erster Entwurf durchgesickert, der auch auf viel Kritik gestoßen ist. Ja, und am vergangenen Freitag wurden nun die Entwürfe in die Verbände an Hörung gegeben. Und schon jetzt am Mittwoch mussten die Verbände ihre Stellungnahmen einreichen, was natürlich viel zu kurz war für so ein umfangreiches Reformvorhaben.
Ein zentraler Punkt des Netzpakets ist die Frage, wie mit den zunehmenden Engpässen im Stromnetz umgegangen werden soll. Denn immer häufiger können Wind- und Solaranlagen ihren Strom nicht vollständig ins Netz einspeisen, weil die Stromleitungen dafür nicht ausreichen. Bisher bekommen die Betreiber ja dafür eine Entschädigungszahlung für den sogenannten Redispatch. Diese Zahlung soll ausgleichen, wenn Ökostromanlagen runtergeregelt werden müssen, obwohl sie eigentlich Strom produzieren könnten. Zum Beispiel, wenn an einem windigen Tag sehr viel Windstrom erzeugt wird, aber das Stromnetz die Mengen nicht aufnehmen kann.
Ja, und genau diese Regelung will das Ministerium nun ändern. Eigentlich wollte Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU diese Entschädigung zunächst komplett streichen, also einen sogenannten Redispatch-Vorbehalt einführen. Aber nach massiver Kritik hat sie jetzt einen Kompromiss vorgeschlagen. Der Begriff Redispatch-Vorbehalt, der steht auch nicht mehr im Gesetzesentwurf. Die Idee bleibt aber, künftig sollen Netzbetreiber Gebiete ausweisen können, in denen das Stromnetz besonders häufig an seine Grenzen kommt, und zwar getrennt nach Solar- und Windenergie. Und entscheidend ist dabei, wenn in einem Gebiet Wind- oder Solaranlagen im Vorjahr mehr als 5% ihrer möglichen Stromproduktion wegen Netzengpässen nicht einspeisen konnten, kann das Gebiet als kapazitätslimitiert eingestuft werden. Ja, und unter diesen Bedingungen können zwar weiter neue Wind- und Solaranlagen gebaut werden. Betreiber müssen aber damit rechnen, dass sie bei Abregelungen nicht mehr in jedem Fall vollständig entschädigt werden.
Die Ausweisung solcher in Anführungszeichen kapazitätslimitierten Gebiete, die im Übrigen von den Netzbetreibern vorgenommen werden soll, die soll nicht mehr wie zunächst geplant 10 Jahre gelten, sondern nur 6 Jahre. Geplant ist die entschädigungsfreie Abregelung auf bis zu 20% des jährlichen Stromertrags einer Anlage zu begrenzen. Der genaue Wert ist aber noch offen. Auf jeden Fall ändert sich damit das bisherige Prinzip. Ein Teil des Risikos von Netzengpässen wird künftig stärker auf die Betreiber erneuerbarer Anlagen verlagert. Weg von den Netzbetreibern. Gleichzeitig bekommen die Netzbetreiber mehr Einfluss bei der Frage, wo und unter welchen Bedingungen neue Anlagen ans Netz gehen. Kritiker halten das Netzpaket nicht für den erhofften Befreiungsschlag, denn das eigentliche Problem, der zu langsame Ausbau der Stromnetze, das bleibt völlig ungelöst.
Ja, und ein weiterer zentraler Punkt der Reform: Das Bundeswirtschaftsministerium will die Förderung der erneuerbaren Energien stärker am Markt ausrichten und weniger über klassische Subventionen steuern. Die bisherige feste Einspeisevergütung für neue Ökostromanlagen soll deshalb wegfallen. Und stattdessen sollen künftig sogenannte Differenzverträge eine größere Rolle spielen. Ja, die sollen den Bau weiterer oder neuer Wind- und Solaranlagen ermöglichen und die Förderung stärker an den Strommarkt koppeln. Und dabei halten Betreiber einen garantierten Preis für ihren erzeugten Strom. Liegt der Marktpreis darüber, müssen sie aber zusätzliche Einnahmen zurückzahlen. Das soll verhindern, dass Betreiber eben bei sehr hohen Strompreisen übermäßig profitieren.
Was man natürlich auch dazu sagen muss, diese stärkere Marktorientierung der Förderung erneuerbarer Energien, die entspricht den Vorgaben der EU. Die aktuelle EEG-Förderung, die ist von der EU-Kommission nur noch bis Ende dieses Jahres beihilferechtlich genehmigt. Und deshalb muss die Bundesregierung die Förderung neu regeln.
Ja, die Änderungen treffen die Betreiber von Ökostromanlagen unterschiedlich. Die neuen Differenzverträge, die richten sich vor allem an größere Wind- und Solarparks. Und für private Haushalte mit Solaranlagen auf dem eigenen Dach bedeutet die Reform dagegen einen grundlegenden Einschnitt. Bei denen soll nämlich die feste Einspeisevergütung künftig wegfallen. Wer seinen Solarstrom nicht selbst verbraucht, muss ihn dann selbst vermarkten oder über einen Dienstleister an der Strombörse verkaufen oder ja, wegschmeißen.
Die Kritik war groß, ist es auch immer noch, aber deshalb hat das Ministerium den ursprünglichen Plan etwas abgeschwächt. Für kleinere Anlagen mit weniger als 25 Kilowatt Leistung sind Übergangsregelungen vorgesehen. Betreiber, die ihren Strom direkt vermarkten, sollen einen Bonus von 1,5 Cent pro Kilowattstunde erhalten, allerdings höchstens für 4 Jahre. Und falls eine Direktvermarktung zunächst nicht mit vertretbarem Aufwand möglich ist, soll es außerdem eine befristete Übergangszahlung geben. Die bisherige Einspeisevergütung wird dafür in Netzbetreiberabnahme umbenannt, ein schreckliches Wort, und schrittweise reduziert.
Ja, die Erneuerbarenbranche kritisiert die Reformpläne scharf, vor allem weil es für kleine Solaranlagen bislang kaum praktikable Möglichkeiten gibt, den Strom selbst zu vermarkten. Und der Bundesverband der Solarwirtschaft befürchtet deshalb, dass die Reform zum Hindernis für den weiteren Ausbau der Photovoltaik wird und Arbeitsplätze in der Branche verloren gehen.
Die Kritik ist nicht völlig unberechtigt, würde ich sagen. Kritik kommt aber auch vom Koalitionspartner, von der SPD. Die energiepolitische Sprecherin Nina Scheer hält eine gesicherte Vergütung und Abnahme des Stroms für viele kleine Anlagen weiter für notwendig, um Investitionen in Erneuerbare zu ermöglichen. Union und SPD müssen sich also noch auf die endgültige Ausgestaltung einigen, bevor der Entwurf vom Kabinett beschlossen werden kann. Danach geht das Gesetz dann in den Bundestag. Und jetzt unser zweites Thema. Der europäische Emissionshandel soll reformiert werden. Dafür hat die EU-Kommission letzten Freitag ihren Vorschlag vorgelegt. Wir schauen uns gleich mal an, was die EU-Kommission da vorschlägt. Genau genommen ist es nicht nur ein Vorschlag, sondern ein ganzes Bündel an Vorschlägen. Wir nennen auch gleich die wichtigsten davon. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns erstmal an, warum der Emissionshandel überhaupt reformiert werden soll. Er ist ja nicht nur das wichtigste Klimaschutzinstrument der EU, er ist auch sehr erfolgreich. Seitdem der Emissionshandel 2005 eingeführt wurde, sind die Emissionen der erfassten Sektoren um gut die Hälfte zurückgegangen. Das ist ein ziemlich guter Wert.
Ja, die erfassten Sektoren, das ist der Bereich Stromerzeugung, also Kohle- und Gaskraftwerke, der Bereich energieintensive Industrie und seit 2012 auch der innereuropäische Luftverkehr. Und seit 2024 auch Teile des Seeverkehrs. Diese Sektoren verursachen derzeit halb so viele Emissionen wie noch vor 20 Jahren. Andere Sektoren wie Verkehr und Gebäude haben das nicht geschafft, aber auch, weil sie bislang eben nicht reguliert wurden.
Ja, aber es stellt sich schon die Frage, warum ein doch irgendwie erfolgreiches Instrument eigentlich reformiert werden soll, beziehungsweise schon wieder reformiert werden soll. Die letzte Reform war 2023, es ist also noch gar nicht so lange her. Damals ging es darum, den Emissionshandel so auszurichten, dass das Klimaziel der EU für 2030 erreicht wird. Und ja, es ging explizit um eine Beschleunigung, also dass die Emissionen in diesem Jahrzehnt schneller sinken.
Ja, bei der neuen Reform geht es nun um die Zeit danach. Es geht darum, dass das Klimaziel für 2040 in den Blick genommen wird, das die EU vor kurzem beschlossen hat. Und es geht auch darum, das bisherige Tempo etwas zu bremsen. Das sagt die EU-Kommission natürlich nicht so, sondern sie sagt, sie will der Industrie mehr Zeit und Flexibilität für den Übergang zur Klimaneutralität bieten. Und das bedeutet nichts anderes als, es wird gebremst.
Kommen wir mal zu den konkreten Vorschlägen der Kommission. Der Clou beim Emissionshandel ist ja, dass die Menge an CO2-Zertifikaten, die jedes Jahr ausgegeben werden, immer weiter sinkt, sodass die Unternehmen einen Anreiz haben, ihre Emissionen immer weiter zu reduzieren. Wie stark die Zertifikatsmenge pro Jahr sinkt, bestimmt der sogenannte lineare Reduktionsfaktor. Und der liegt derzeit bei 4,3%. Und von 2028 bis 2030 wird er bei 4,4% liegen. So ist es bei der Reform vor 3 Jahren festgelegt worden.
Ja, und würde man mit so einem Reduktionsfaktor nach 2030 weitermachen, dann wäre man im Jahr 2039 bei null. Dann würden gar keine Zertifikate mehr neu ausgegeben werden und es würde nur noch Zertifikate geben, die bereits im Umlauf sind. Konjunktiv. Denn mit dem neuen Vorschlag der EU-Kommission soll der Reduktionsfaktor spürbar sinken, in der ersten Hälfte der 2030er Jahre auf 3,7% und danach, also von 2036 bis 2040, auf nur noch 1,7%. Das stehe mit dem Klimaziel der EU für 2040 und dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 in Einklang, sagt jedenfalls die EU-Kommission.
Ja, und da sieht man ganz deutlich, es geht der EU-Kommission darum, die europäische Industrie zu entlasten. Die hat in letzter Zeit auch sehr viel Druck gemacht, weil sie diese Entlastung unbedingt haben will. Und dieser Druck, der hat ja jetzt offenkundig auch gewirkt. Es ist zwar so, dass der Vorschlag der EU-Kommission noch mit dem EU-Parlament und den EU-Ländern verhandelt werden muss. Da kann es also noch zu Veränderungen kommen. Aber dass es am Schluss irgendeine Form von Entlastung für die Industrie geben wird, das ist doch ziemlich wahrscheinlich.
Ja, und dazu gehört zum Beispiel auch, dass die EU-Kommission die kostenlose Zuteilung von CO2-Zertifikaten an die energieintensive Industrie verlängern will. Das soll aber ab 2031 an Bedingungen geknüpft werden. 80% der kostenlosen Zertifikate sollen Unternehmen bekommen, wenn sie einen Dekarbonisierungsplan vorlegen. Und die restlichen 20% bekommen sie, wenn sie den Plan auch einhalten.
Und es gibt noch ein weiteres Bonbon, das betrifft die Einnahmen aus dem Emissionshandel. Die gehen zu 80% an die EU-Länder, doch die Länder nutzen das Geld laut EU-Kommission bisher nur zu einem kleinen Teil, um die Industrie dabei zu unterstützen, ihre Emissionen zu reduzieren, nämlich bloß bescheidene 10%. Und die Kommission schlägt jetzt vor, dass künftig die Hälfte der Einnahmen gezielt für die Bereiche genutzt werden sollen, die unter den Emissionshandel fallen.
Ja, ob die Reformvorschläge der Kommission wirklich dazu führen, dass die Industrie etwas davon hat, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird und so weiter, das kann man noch nicht abschätzen. Und es gibt auch noch etliche Fragezeichen. Ja, weil viele Probleme der Industrie strukturell sind und mit dem Emissionshandel auch überhaupt nichts zu tun haben. Aber was man schon klar sagen kann, wenn diese Vorschläge dem Klimaschutz nicht schaden sollen, weil die Industrie langsamer machen darf, dann sind schon noch auch andere Maßnahmen nötig.
Ganz genau. Und da macht die EU-Kommission auch einige Vorschläge. Zum Beispiel soll eine Bank für die industrielle Dekarbonisierung eingerichtet werden, ausgestattet mit 100 Milliarden Euro, die unter anderem Unternehmen belohnt, die frühzeitig in die Dekarbonisierung investieren. Dann soll es mehr Vorgaben für den Flug- und Seeverkehr geben. So sollen etwa mit in den Emissionshandel aufgenommen werden abgehende internationale Flüge zu Zielen innerhalb von 5000 Kilometer vom EU-Zentrum und auf alle ankommenden und abfliegenden Flüge mit Geschäftsflugzeugen. Das würde dann die Drehkreuze wie Istanbul und Abu Dhabi betreffen. Langstreckenflüge in die USA oder nach China, die bleiben aber außen vor. Die würden das ja ohnehin kaum mitmachen wollen. Und auch die Müllverbrennung, die soll auch schrittweise in das Emissionshandelssystem integriert werden.
Ja, und letzter Punkt. Die EU-Kommission hat außerdem parallel zu ihren Vorschlägen einen Aktionsplan zur Elektrifizierung vorgestellt. Das ist wirklich interessant. Mit dem Paket soll der Stromanteil am Endenergieverbrauch von heute 23% bis zum Jahr 2040 auf 46% verdoppelt werden, damit Europa unabhängiger von fossilen Energieträgern wird. Geplant ist unter anderem, dass Steuern auf Strom künftig nicht mehr höher sein dürfen als die Steuern auf fossile Energien. Und ich würde sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und absolut überfällig.
Zum Schluss haben wir noch ein Forschungsthema. Es geht um Korallen. Kaum ein anderes Ökosystem reagiert so empfindlich auf die Erderwärmung wie Korallenriffe. Wenn die Meerestemperatur einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, für tropische Arten liegt er in der Regel bei 29 Grad, dann kommt es zur Bleiche. Aber wenn die Temperatur nach einer gewissen Zeit wieder unter diesen Schwellenwert absinkt, können sich die Korallen auch wieder erholen. Also wenn dieser Hitzestress nicht zu lange dauert und es danach genug Zeit zur Erholung gibt.
Ja, und seit Ende der 1990er Jahre kam es insgesamt zu 4 globalen Korallenbleichen. Davon sprechen WissenschaftlerInnen. Sobald mindestens 12% der weltweiten Riffe betroffen sind. Und da sieht man, dass die Abstände zwischen diesen globalen Bleicheereignissen immer kürzer werden und dass immer größere Teile der weltweiten Korallenriffe betroffen sind. Dass das auch mit dem Klimawandel zu tun hat, der ja auch die Meerestemperaturen steigen lässt, das ist klar. Und Forschende der gemeinnützigen Wissenschaftsorganisation Climate Central haben sich das jetzt nochmal genauer angeschaut und berechnet, wie groß der Anteil des Klimawandels an den globalen korallenbleichen Ereignissen eigentlich in den letzten Jahrzehnten war.
Ja, und das Ergebnis, das ist absolut eindeutig. Nahezu keines dieser Ereignisse wäre ohne den Klimawandel aufgetreten. Die Forschenden haben auch geschaut, ob nicht auch das Wetterphänomen El Niño eine Rolle gespielt hat. Und da zeigt sich, nicht El Niño, sondern der Klimawandel ist die treibende Kraft hinter allen weltweiten Korallenbleiche-Ereignissen. Um es mal etwas konkreter zu sagen, bei dem letzten globalen Bleiche-Ereignis, das letztes Jahr zu Ende ging, wäre es ohne den Klimawandel zu keiner Korallenbleiche gekommen und schon gar nicht zu einem Ereignis von globalem Ausmaß. Von den 71 Regionen, in denen eine Korallenbleiche beobachtet wurde, hätte es in einer Welt ohne Klimawandel nur in einer einzigen Region ein mäßiges Risiko für eine Bleiche gegeben.
Der Hauptautor der Studie, der drückt es so aus. Unsere Studie zeigt, dass Korallenbleiche ohne den Klimawandel ein seltenes und isoliertes Ereignis wäre und es schlichtweg nicht zu weltweiten Massebleichen von Korallen käme. Und er warnt, ohne eine sofortige Reduzierung der Emissionen werden die Korallenriffe, wie wir sie kennen, verschwinden.
Das war das Klima-Update. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne. Ja, und lasst uns auch eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Ja, und zum Schluss möchten wir noch allen danken, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen. Unser Dank geht in dieser Woche an Felix Franke.
Vielen Dank auch von mir. Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.